zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute haben wir eine Q&A-Spezialfolge und es geht vor allem auch darum, ob Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist.
Let's go!
Franzi, ich muss so lachen, ich habe mir zwischendurch überlegt, ob wir vielleicht eine neue Begrüßung brauchen. Denn in den Apple Podcast-Kommentaren, und die sind ein hartes Pflaster, kann man nicht anders sagen, da wurde jetzt schon ein paar Mal bemängelt, dass wir zu nett zueinander sind.
Ich finde das wirklich unmögliche, patriarchale Scheiße, dass man scheiße zueinander sein muss, um ernst genommen zu werden, Dina. Ich könnte da ausrasten. Das macht mich richtig wütend.
Ich habe tatsächlich, auch bevor wir den Podcast angefangen haben, sind mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen, was vielleicht eine mögliche Kritik sein könnte. Und da kam als erstes, dass jemand sagt, die ärgerlichen Feministinnen, was ist denn da los? Die sind mir zu sauer, die haben keine Ahnung, die verstehen die Statistik nicht richtig, es ist eigentlich ganz anders. Solche Kommentare hatte ich erwartet, dass wir zu nett zueinander sind. Damit habe ich nicht gerechnet.
Damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber ich finde wirklich, dass das einfach zeigt, wie gebrainwashed manche Leute sind, dass nett zueinander sein ein Gegenteil von Qualität ist und dass man sich das dann nicht geben kann. Aua.
Ich würde sagen, falls diejenigen, die uns zu nett zueinander finden und die finden, dass wir uns zu sehr gegenseitig abhypen, wenn die immer noch da sind, muss ich euch leider sagen, das wird sich jetzt nicht ändern. Denn tatsächlich ist es ja auch, wie wir schon seit Jahren telefonieren, ne? Das war ja auch der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du im Podcast mit dabei sein willst, weil ich dich ganz, ganz hervorragend finde. Und ich wünsche den Leuten, die das nicht so hervorragend finden, dass ihr auch eine Freundin findet, die euch genauso abhypt, wie wir uns gegenseitig.
Ich wünsche das denen auch. Und falls jemand nochmal sowas denkt, dann würde ich mir wünschen, dass die das uns lieber persönlich schreiben, als unter die Kommentare. Einfach damit wir denen nochmal ein Paper zu internalisierter Misogynie schicken können.
Das schreit schon wieder erstmal nach Spezialfolge. Und ich habe auch noch einen ganz wunderbaren Tipp auch noch. Denn wir sind ja alle im Internet. Das Internet ist ein Raum voller Hass, wo Leute sich gegenseitig fertig machen. Wenn ihr Bock darauf habt, ihr werdet da wirklich fündig werden. Nur halt nicht hier. Franzi, meine Liebe.
Dina, mein Spatz. Okay, jetzt übertreiben wir, oder?
Ich finde, wir sollten das jetzt erst recht machen.
Lass mal jetzt so richtig übertreiben. Ich glaube, die Kohorte wird's mögen.
Ich glaube, die Kohorte wird das lieben. Und die Kohorte, die schreibt uns so nette Nachrichten. Wir kriegen jetzt dauernd ganz viele Nachrichten, wo steht, ich liebe alles daran. Also es ist jetzt wirklich unser Catchphrase und daran liebe ich ja auch alles. Und ich liebe auch, dass wir so viele Nachrichten zum Thema der letzten Folge gekriegt haben. Also beide Themen, die wir da hatten. Wir hatten ja einmal ein Thema zu Kommentare zum Körper. Und dann haben wir über Vergeben gesprochen. Und dazu haben wir auch ganz viele Nachrichten gekriegt. Ich glaube, es hat echt einen wunden Punkt in der Kohorte getroffen. Und ich habe das direkt mal aufgeschrieben für eine Spezialfolge. Denn da müssen wir nochmal ausführlicher drüber reden. Denn letzte Woche haben wir ja nur so über meine Hauptgedanken darüber gesprochen. Und ich finde, wir müssen auch nochmal ein bisschen wissenschaftlicher an Vergeben und Verzeihen rangehen. Aber damit würde ich sagen, kommen wir erstmal zu Abgefragt. Der Kategorie, in der wir die ZuschauerInnenfrage von der letzten Woche nachbesprechen. Und schauen, wie gut Franzi unsere Kohorte und deren Antworten einschätzen kann. Franzi, wir haben letzte Woche ja über Kommentare zum Körper gesprochen. Da hattest du ein ganz tolles Paper mitgebracht. Und wir haben die Kohorte gefragt, als ihr aufgewachsen seid, also U18, wie oft wurde da euer Körper kommentiert? Und das gilt für sowohl positive als auch negative Kommentare. Was denkst du, wie viel Prozent haben gesagt, sehr oft?
Also unsere Kohorte ist eher weiblich. Das heißt, ich glaube, sehr oft wahrscheinlich schon so 20%.
49. Es war wirklich viel. Oft waren dann noch weitere 24%. Gelegentlich 19. Und den Rest kannst du jetzt ausrechnen. Es war extrem gering. Nie waren, glaube ich, 2 Leute, die es gesagt haben. Also 0,8%.
Dina, mir fehlen ja wirklich selten die Worte, aber jetzt fehlen sie mir. Einfach weil wir ja auch letzte Woche darüber gesprochen haben, was das mit dem Selbstwert, mit dem körperbezogenen Selbstwert macht und auch, dass das mit psychischen Schwierigkeiten zusammenhängt.
Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass vor allem, wenn man sich so darüber bewusst wird, dass man dann so als den Gegenangriff quasi startet und dann den Kindern, die man so um sich herum hat, denen dann einfach positive Kommentare machen möchte, weil man denkt, das hat dann einen anderen Effekt. Und das fand ich so wichtig, dass du das letztes Mal nochmal mitgebracht hast, diese Studie, die gezeigt hat, dass positive Kommentare über den Körper von jungen Menschen und Kindern, dass die auch einen negativen Einfluss haben, weil die den Körper so zentral stellen.
Fand ich auch echt einen spannenden Befund. Auch wenn ich dazu nochmal anmerken will, die negativen Kommentare wirken sich natürlich trotzdem deutlich negativer nochmal aus als positive.
Mhm. Das heißt, anstatt zu sagen, du bist so schön, sollten wir wahrscheinlich den jungen Menschen in unserem Drumherum sagen, du bist sehr schlau, du bist so dedicated. Ich habe neulich auch gehört, man soll gar nicht so richtig sagen, du bist so schlau, sondern eher, du strengst dich so toll an, du bist so resilient, du bleibst dran, du hast gut gearbeitet und lieber den Prozess loben und nicht den Trait an sich, nicht die Eigenschaft dahinter. Ich wollte jetzt gerade schon wieder uns reglementieren und sagen, wir schweifen schon wieder total ab. Aber ich glaube, das ist heute okay, denn heute ist ja die Q&A-Frage, wo wir einfach mal ganz wild abschweifen können. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge euch erzählt, dass wir so ein bisschen so eine Überbrückungszeit haben zwischen Prominent getrennt und dem nächsten Format, was wir machen. Welches das sein wird, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und dass wir deswegen ein Q&A einschieben. Und wir haben ja zwischendurch von euch schon ganz spannende Fragen gekriegt und wir haben auch von euch Nachrichten ganz spannende Fragen gekriegt. Da haben wir uns 8 Fragen rausgepickt. Ich fühle mich jetzt schon ganz schlecht, falls wir eure nicht mit rausgepickt haben. Wenn eure nicht dabei ist, riesiges Sorry. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen, denn das wirkt ja so, als hättet ihr schon Bock darauf. Aber auf jeden Fall haben wir uns 8 rausgepickt. Ich dachte, das wäre jetzt nicht zu viel. Unser Ziel ist ja, dass so jede Folge so ungefähr 50 Minuten ist. Als ich dann angefangen habe, nachzudenken, mir ein paar Notizen zu machen, ist mir aufgefallen, ihr habt so spannende Fragen gestellt, wozu ich wirklich viel zu sagen habe, dass wir vielleicht tatsächlich hier 2 Folgen draus machen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Nach ungefähr 45 Minuten machen wir mal einen Stopp und gucken.
Genauso machen wir das, Dina. Okay, sollen wir mit der ersten Frage starten?
Ich gebe dir ein Go.
Okay. Die erste Frage war, warum gucken Paare so gerne Trash-TV zusammen? Erst guckt sie, denn ihm ist es zu blöd. Und dann schaut er mit, weil die ja zusammen gucken. Und irgendwann heißt es dann, gibt's wieder eine neue Folge, wo die da am Strand sind? Dazu konnten wir bisher noch keine Erklärung finden. Dina, ich musste so lachen, weil tatsächlich habe ich mich sehr darin wiedererkannt.
Franz, ich bin so euphorisch über die Frage. Und am meisten liebe ich ja sowieso die Fragen, wo man erstmal ein bisschen ausholen muss. Und das hier ist eine davon. Also lehnt euch zurück. Und zwar, da wo wir anfangen, um die Frage zu beantworten, ist nämlich bei der Frage, was ist überhaupt ein Guilty Pleasure? Und Frage 2, wie beeinflussen Geschlechterstereotype unseren Ideen davon, was ein Guilty Pleasure überhaupt ist? Also, ein Guilty Pleasure, das hat nicht wirklich eine deutsche Übersetzung. Und wenn man das bei Google eingibt, dann kommt da halt ein schuldiges Vergnügen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht die beste Übersetzung. Aber ich finde schon, dass die den Kern davon trifft, was ein Guilty Pleasure ist. Nämlich eine Aktivität oder eine Vorliebe, die man hat. Etwas, was man halt gerne tut. Für die man sich aber eigentlich schämt und was man vielleicht nicht so gerne zugibt. Und generell schämt man sich dafür, weil die Aktivität oder die Vorliebe von der Gesamtgesellschaft als belanglos und in Anführungszeichen dumm betrachtet wird. Das ist also etwas, womit es eigentlich nicht wert ist, seine Zeit zu verbringen. Ganz typische Beispiele, ganz viel Eis essen, Teenie-Filme schauen, heimliche Lieder von Tokyo Hotel oder Justin Bieber ganz laut aufdrehen und mitsingen oder auch Unsummen beim Online-Shopping für Klamotten ausgeben. Und wir haben euch letzte Woche gefragt, was euer Guilty Pleasure ist in unseren Instagram-Stories. Und ich habe die Antworten, habe ich wissenschaftlich behandelt und ich habe die kategorisiert und gruppiert. Und nicht überraschend, von den meisten von euch ist das Guilty Pleasure Trash-TV. Und das habe ich zusammengruppiert mit anderen so Fernseh-Guilty Pleasures, habe ich es genannt, wie so koreanische Dramen oder Bridgerton. Und die Kategorie, das war die häufigst genannte, aber die war dicht gefolgt von süßem Essen, Also Schokolade, Kuchen, Eis. Und dann auf Platz 3 die Kategorie Styling. Da fällt alles drunter, was ihr genannt habt, so wie teures Online-Shopping, Glitzer-Make-up oder Clean-Girl-Aesthetic TikToks. Sehr spezifisch. Franzi, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dein Guilty Pleasure?
Ich offenbare mich jetzt hier mal. Ich halte eigentlich überhaupt gar nicht so viel von dem Konzept des Guilty Pleasures, weil ich versuche ja meine Scham und meine Schuld abzubauen für Dinge, weil ich mir denke, es ist ja irgendwie alles menschlich. Und ich muss da echt lange drüber nachdenken. Ich glaube, am ehesten sind es so Sachen wie halt so Konsumverhalten. Also wenn ich halt Klamotten bestelle, die ich halt nicht brauche oder halt doch nochmal ins Flugzeug steige, obwohl ich in dem Jahr schon ein bisschen was geflogen bin, einfach weil ich halt unbedingt irgendwie an einen geilen Ort will. Ich würde sagen, das wäre schon ein Pleasure, für das ich mich ein bisschen guilty fühle. Aber so ansonsten?
Franzi, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, denn was du ansprichst, aus deinen Antworten habe ich nochmal so einen Unterpunkt heraus. Nämlich, ein Guilty Pleasure muss ja nicht zwingend was sein, was so von der Gesamtgesellschaft abgestempelt wird. Was als Guilty Pleasure angesehen wird, kommt natürlich halt auch total drauf an, in welcher Gesellschaft und in welcher Subkultur man sich so bewegt, ne? Und von welchen Menschen man umgeben ist. Und bei dir klingt das jetzt so, als wärst du in einer Gesellschaft, mit einer Gesellschaft umgeben, von Leuten umgeben, für die halt auch Nachhaltigkeit wahrscheinlich wichtig ist und sich kritisch zu hinterfragen und dass da lange Flugreisen und viele Flugreisen und halt auch übermäßiger Klamottenkonsum, dass das da eher als Guilty Pleasure angesehen wird. Und das kann dann zum Beispiel auch irgendwas sein, was vermeintlich nicht so zum eigenen Selbstkonzept passt. Und ich finde, das sieht man ja auch an den Antworten nochmal. Denn einige haben, genauso ein bisschen ähnlich wie du, angegeben, dass sie halt heimlich Milchprodukte lieben, obwohl sie eigentlich vegan sind.
Vielleicht wäre das sogar auch ein Guilty Pleasure von mir. Bin halt auch Schweizerin und Schweizer Käse ist eine harte Verführung. Dina, was ist deine Verführung?
Tatsächlich habe ich die Frage nach Guilty Pleasures, habe ich voll oft früher beim Unterrichten benutzt. Also wenn wir so in so kleinen Tutoriumsgruppen waren mit so 15 Menschen. Ich finde, da steht und fällt immer alles mit der Stimmung, ne? Die Stimmung in solchen Gruppen, finde ich, die muss gut sein. Dann lernen auch alle mehr. Dann macht es einfach viel mehr Spaß. Und ich fand immer, dass die Stimmung gut wurde, wenn alle so am Anfang von diesem Tutorium, wenn alle so was Persönliches über sich geteilt haben. Und da gibt's ja auch Studien zu, ne, dass wenn du Menschen was Persönliches von dir erzählst, dass du dir danach einfach mehr magst. Und wieso? Das steht auf der langen Liste der Themen, die wir in der Zukunft noch besprechen werden. Aber auf jeden Fall, ich habe oft so eine Runde am Anfang gemacht und die Menschen halt, die Studierenden nach ihrem Guilty Pleasure befragt. Was da rauskam, war oft so witzig. Ich hatte auch das Gefühl, es hat die Leute zusammengeschweißt. Aber was ich dann am Ende immer gesagt habe, war tatsächlich Reality-TV.
Irgendwie ist das für viele ein richtiges Guilty Pleasure, ne?
Und was mir in diesen Runden mit den Studierenden aufgefallen ist, und vielleicht ist das euch beim Zuhören jetzt auch schon aufgefallen, die Dinge, die wir als Guilty Pleasure benennen, die haben alle was gemeinsam. Das ist ein ganz besonderer Faktor. Und den hat vor ein paar Jahren eine ganz tolle Person bei Twitter nochmal auf den Punkt gebracht. Und du kennst sie auch, Franzi. Und zwar war das nämlich Tekla Morgenrot. Und ich muss kurz sagen, Tekla macht so tolle Forschung. Vor allem zu so sozialen Kategorisierungen und vor allem dieser binären Einteilung von Geschlecht und was das für Konsequenzen für Menschen haben kann. Aber auf jeden Fall hat Tekla, ich glaube, das war 2021, 2022, hat die etwas getweetet zu Guilty Pleasures und es war mindblowing. Und zwar, wenn wir uns ansehen, was wir als Guilty Pleasure bezeichnen, dann sind das überwiegend Dinge, die wir mit Frauen assoziieren. Süße Sachen essen, Frauenserien schauen, Zeit, Geld dafür zu verwenden, zu shoppen und uns zu schminken. Und interessanterweise sind Dinge, die mit Männern assoziiert werden, aber nie ein Guilty Pleasure, selbst wenn die eigentlich parallel sind zu dem, was wir bei Frauen oder generell als Guilty Pleasure bezeichnen. Trash-TV ist ein Guilty Pleasure, aber Fußball schauen nicht. Tokyo Hotel Fan sein ist ein Guilty Pleasure, aber wenn man Herbert Grönemeyer mag, das ist kein Guilty Pleasure. Eiscreme und Schokolade essen ist ein Guilty Pleasure. Sich ein paar fettige Bratwürste auf den Webergrill legen ist eine ehrenwerte Aktivität und zeigt der ganzen Nachbarschaft, dass du ein maskuliner Mann bist. Fangirl bzw. Superfan von Taylor Swift oder Harry Styles sein, Guilty Pleasure. extremer Fußballfan sein und im Stadion weinen, wenn deine Mannschaft verliert, ernstzunehmende Freizeitaktivität. Über Klatsch und Tratsch von Promis und Leuten aus dem Freundeskreis reden? Guilty Pleasure? Stundenlang darüber reden, wie und warum irgendein Typ jetzt gegen den Ball getreten hat und zu welchem Verein er vielleicht irgendwie verkauft wird? Ganz ernstes Thema. Promi-Flash lesen? Peinlich? Sportschau schauen? Ernstzunehmende Aktivität, wo es selbstverständlich ist, dass die ganze Familie ihr Wochenende um diese Sportschau herumplanen muss. Und Franzi, genau das spiegelt auch unsere Instagram-Umfrage wieder. Denn ich habe die Antworten aus Instagram habe ich in Excel rauskopiert. War da wieder ganz genau. Und dann habe ich kategorisiert, ob euer Guilty Pleasure, was ihr angegeben habt, weiblich, männlich oder neutral kodiert ist. Dazu müssen wir auch nochmal wieder sagen, wenn wir hier sagen weiblich oder männlich, meinen wir damit stereotypisch weiblich und männlich. Und nicht, dass das tatsächlich Aktivitäten sind, die nur Männer oder Frauen machen. Wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Und zwar als weiblich kodiert habe ich dann alles klassifiziert, was mit Frauen assoziiert wird. Also weibliche TV-Shows sowie Bridgerton, Teenie-Romane lesen, Süßigkeiten essen, diese Dinge. Und als männlich kodiert habe ich Dinge klassifiziert, die wir mit Männern assoziieren. Und da waren auch ein paar Kracher dabei, also Bushido und Rap-Musik hören, Metal-Bands hören, Horrorfilme schauen, Magic-Karten sammeln und tauschen. Und mein Highlight? Leberwurst. Und als neutral kodiert habe ich alles, was wir jetzt nicht zwingend mit einem Geschlecht assoziieren. Also solche Guilty Pleasures wie Kreuzfahrten, Wein, Käse oder Schlagermusik. Und jetzt, Trommelwirbel, wie viel Prozent der Guilty Pleasures waren männlich kodiert?
20%.
7%.
Dina, ich bin so mindblown gerade, sowohl von allem, was du uns gerade erzählt hast, als auch von deiner Kodierungsaktion, die du total im Heimlichen gemacht hast, ohne mir was davon zu erzählen. Ich frage mich ernsthaft, wie unsere Hater von mir verlangen können, dass ich weniger nett zu dir bin. Du bist eine Legende. Alles andere wäre einfach unauthentisch.
Okay, jetzt werde ich ein bisschen rot. Ich übergehe das ganz schnell und gehe zum nächsten rüber. Denn ich finde, das zeigt ganz klar, es gibt natürlich auch typisch männliche Dinge, die als Guilty Pleasure gesehen werden. Aber der Großteil der Dinge, die Menschen als Guilty Pleasure angeben, sind weiblich kodiert. Nämlich bei uns 81%.
Krank.
Franzi, die Frage ist ja aber, woran liegt das? Und wir können das natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber folgende Theorie von Tekla, und es leuchtet mir absolut ein, ist folgende. Das, was als feminin gesehen wird, wird weniger ernst genommen und abgewertet. Weil wir so sozialisiert werden, dass wir Männer als kompetent, schlau, rational, überlegt und überlegen wahrnehmen, denken wir, dass die Dinge, die Männer toll finden, dass sie auch einfach absolut fantastisch sein müssen. Obviously sind Bratwürste und Fußball der absolute Wahnsinn, das rational und schlau das toll zu finden. Und gleichzeitig werden wir in einer Welt groß, die uns vermittelt, dass Frauen irrational, unüberlegt, hysterisch und auch ein bisschen blöd sind. Und da überrascht es ja nicht, dass wir dann auch denken, dass die Dinge, die Männer stereotypisch toll finden, Bratwürste, Bier und Fußball, dass wir die ernst nehmen und dass sie als cool gelten. Und wir Sachen, die stereotypisch mit Frauen assoziiert werden, so wie Schokolade, romantische Bücher und fruchtige Proseccos, abwerten und das als uncool deklarieren. Und was sicherlich auch nicht hilft, ist, dass immer noch in allen Machtpositionen überwiegend Männer sitzen und die also darüber entscheiden, was in Filmen, Büchern, Serien und halt auch so im allgemeinen Konsens als ernsthaft und toll angesehen wird, nämlich die Sachen, die sie selber toll finden. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, ganz am Ende der Coolness-Kette. Weißt du, wer da steht?
Non-binary people?
Nee, Teenie-Mädchen. Franzi, alle sind weirdly an Teenie-Mädchen interessiert. Auf eine ganz fragwürdige Weise. Aber das, was sie toll finden, gilt komischerweise als Inbegriff des Uncoolen. Und ich denke, so passiert es halt auch, dass sobald Teenie-Mädchen eine Band cool finden, wird diese Band automatisch für alle anderen als uncool gesehen. Und dass Tokyo Hotel so lange als uncool galt, liegt, glaube ich, daran, dass halt viele Teenie-Mädchen die toll fanden und die deshalb automatisch absolut uncool und blöd wurden. Dabei ist das objektiv gesehen gute Musik.
So krank, oder?
Völlig.
Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, Dina, Stößchen. Ich möchte mit dir anstoßen.
Mit einem fruchtigen Prosecco.
Nee, aber jetzt mal ernst. Wir müssen da doch irgendwas entgegensetzen. Ich finde das wirklich schlimm.
bin da selber Opfer geworden, ist mir aufgefallen, vor einem Jahr, als auf einmal alle Kaulitz Hills so abgefeiert haben und ich mir gedacht habe, ich höre mir doch nicht den Podcast an von den Tokyo Hotel Brüdern, das ist doch sowas von uncool. Und dann habe ich mich mal hinterfragt, wieso denke ich eigentlich, dass die uncool sind, das kann eigentlich doch gar nicht sein. Und dann ist mir aufgefallen, das ist, glaube ich, oder ich bin mir sehr sicher, dass das ist, weil wir die mit Teenie-Mädchen assoziieren und dann automatisch denken, das, was Teenie-Mädchen toll finden, das kann nichts Gutes sein. Und dann habe ich das überwunden, habe mal reingehört und jetzt habe ich eine parasoziale Beziehung zu Bill Kaulitz. Und ich war bei McDonald's. Ich glaube, man sollte die eigentlich nicht unterstützen. Vielleicht ist es mein Guilty Pleasure. Und habe mir Bill Kaulitz Menü gekauft. Denn er hat gesagt, das wäre das Richtige.
Dina, ich liebe alles daran.
Wenn wir mal eine Folge machen würden, wo wir keine von diesen zwischenzeitlichen Liebesbekundungen rausschneiden würden, weil davon gibt's noch viel mehr, als ihr zu hören bekommt, dann würden die Leute völlig ausrasten.
Ich glaube, dass wir das Patriarchat so sprengen können. Nee, Dina, lass mal einfach wirklich das zum Trend machen. Lass mal sagen, wir sind jetzt nett zueinander als antipatriarchaler Sprengstoff oder so. Ich glaube, wir können ein Movement starten, wo wir die ganze Zeit nur Liebesbekundungen raushauen und das wird alle so nerven, weil die überhaupt nicht damit klarkommen, dass man nett zueinander sein kann, dass das alles sprengen wird.
So machen wir es. Franzi, ich kann mir vorstellen, dass du und auch alle Zuhörenden vergessen haben, was die eigentliche Frage war. Das war jetzt eine wirklich lange Einleitung, aber zur Frage kommen wir jetzt. Ich wiederhole die nochmal kurz, falls ihr es vergessen habt. Denn das war hier jetzt die Einleitung zu folgender Frage. Die Zuhörerin fragte, woran liegt es, dass Paare so gerne Trash-TV zusammenschauen? Meistens gucken Männer ja nie Trash-TV, dann werden sie von ihrer Freundin überredet und dann können sie selber kaum erwarten, weiter zu gucken. Und dann auch noch ein hervorragendes Zitat. Männer sagen dann sowas wie, gibt es schon eine neue Folge, wo sie da am Strand sind? Und ich denke, nach dieser langen Einleitung ist die Antwort euch wahrscheinlich auch schon klar. Trash-TV wird mit Frauen assoziiert. Und das, was mit Frauen assoziiert wird, gilt als belanglos, dümmlich und irrelevant. Es ist ein Guilty Pleasure. Und deswegen, denke ich, schauen Männer das gar nicht erst an. Sobald sie aber eine Freundin haben, können sie das als Entschuldigung benutzen, wieso sie es in Anführungszeichen ansehen müssen. Aber offensichtlich finden sie es auch toll. Es geht um Themen, die uns alle betreffen. Liebe, Hass, Freundschaft, Intrigen, super. An sozialen und Beziehungsthemen sind Männer ganz genauso interessiert wie Frauen. Wieso auch nicht? Aber dadurch, dass sie es mit ihrer Freundin schauen, können Männer vor sich selbst und anderen entschuldigen, wieso sie Trash-TV schauen. Und ich liebe ja auch dieses Zitat, was die Hörerin mitgeschickt hat. Wann kommt wieder das mit dem Strand? Denn Männer wissen ganz genau, dass es Ex on the Beach heißt. Die können genauso wenig wie wir erwarten, dass das Liebesdreieck um Ryan wieder aufgewärmt wird. Und sie können bzw. wollen das nur einfach nicht zugeben, weil Trash-TV weiblich kodiert ist und deswegen als peinlich und dumm gilt. Aber das ist es nicht. Trash-TV ist genauso schlau wie Fußball und Schokolade ist gesünder als Bratwürste.
Dina, da hast du aber recht. Bratwürste haben so viel Transfette.
Total, und vor allem, wenn man dunkle Schokolade nimmt, ist es auch noch richtig, kann es richtig gesund sein.
Aber das ist ja echt nur ein Beispiel, wo es einfach zu unklugen Entscheidungen führt oder zu unklugen Urteilen, wenn man alles, was weiblich konnotiert ist, so abwertet. Ich habe jetzt auch gerade nochmal an diese Stürme gedacht und dass alle Stürme, alle Unwetterstürme, die weibliche Namen haben, weniger dazu führen, dass sich Leute schützen, einfach weil sie denken, ach, das ist ja weiblich, das müssen wir nicht so ernst nehmen, als wenn die Stürme und die Unwetter männliche Namen tragen.
Absolut. Franzi, wenn wir das so weitermachen, brauchen wir pro Frage eine Folge.
Okay, Dina, wir drücken aufs Gaspedal.
Ich würde sagen, wir machen als nächstes eine schnelle Frage. Dann können wir schon mal ein bisschen was abhaken. Ich lese dir die vor. Franzi, du beantwortest sie. Die ist für dich. Die ZuhörerInnen, ich habe mir nicht aufgeschrieben, ob es ein Mann oder eine Frau oder divers war. Und das ist ja eigentlich auch unheblich. Deswegen sage ich die ZuhörerInnen. Die ZuhörerInnen fragt, habt ihr vor, Princess Charming startet am 3.7. zu besprechen? Oder wäre das ein Format für eine spezielle Reihe mit Franzi plus queeren GästInnen aus der Community?
Ja, ich liebe die Idee und ich muss sagen, ich bin in diesem Podcast gestartet und habe nur Princess Charming gesehen gehabt. Und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, an dem endlich eine neue Staffel kommt und natürlich werde ich das mir reinziehen. Und ich möchte unbedingt in diesem Podcast darüber reden, weil ich glaube, das bietet auch echt guten Stoff. Und ich möchte unbedingt auch mit Menschen aus der queeren Community darüber sprechen.
Es haben tatsächlich zwischendurch per privaten Nachricht, Leute uns auch schon immer wieder gefragt, werdet ihr auch Princess Charming kommentieren? Und ich habe denen immer geantwortet und gesagt, wir müssen, denn das war Franzis Bedingung, um überhaupt hier mitzumachen.
Okay, also wir müssen halt. Das Problem ist einfach, dass ich wirklich maximal ausgelastet bin. Ich muss in diesem Sommer meine Doktorarbeit aufschreiben. Und das eigentlich, je schneller, desto besser. Aber ich werde auf jeden Fall alles geben, dass es zumindest ein paar Sonderfolgen gibt. Und ich finde vor allen Dingen die Idee dieser ZuhörerInnen, Leute aus der Community einzuladen, mega cool. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die bei Princess Charming mitgemacht haben, ganz gut. Das heißt, es wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, Menschen einzuladen, die schon mal bei einem Format dabei waren. Und ich glaube, das wird geil.
Und vielleicht können wir es ja auch kapazitätenmäßig so lösen, dass wir halt zu Princess Charming auch schnelle Folgen machen.
Gute Idee.
Ich muss dir sagen, ich bin ja auch echt maximal gehypt darüber. Denn ich bin zwar kein Mitglied der queeren Community. Und ich fühle mich immer ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, es ist ja nicht meine Community und deswegen ist es auch nicht meine Geschichte. Und deswegen sehe ich eigentlich meine Rolle eher so, dass ich außen sitze und gut zuhöre. Und gleichzeitig, wenn du Lust hast, würde ich natürlich schon gerne auch noch was erzählen, denn ich habe relativ lange auch an einem Projekt über strukturelles Stigma von Leuten aus der LGBTQI+-Community mitgearbeitet und habe im Zuge dessen eine relativ ausgiebige Literaturrecherche auch gemacht und habe noch ganz viele Studien, die sind leider alle sehr dunkel, aber die würde ich total gerne mit euch teilen, wenn ihr Lust habt.
Nina, wir kennen uns seit 5 Jahren oder so und das ist das erste Mal, dass ich wieder von diesem geheimen Projekt von dir erfahre. Das ist halt immer so, ne? Voll oft reden wir einfach und dann auf einmal ziehst du so aus dem Hut, ach ja, da habe ich voll die krassen Daten zu oder da, an dem Projekt habe ich mal gearbeitet. Und ich finde, dass du auf jeden Fall auch mitmachen solltest, diese Folgen, weil Allies sind das Wichtigste, was wir haben. Und das bei allen Diskriminierungsthemen, weil Aufklärung einfach immer nicht nur auf den Schultern von den Leuten lasten sollte, die es betrifft, sondern alle müssen mitziehen. Und deswegen finde ich, dass du unbedingt mal von deiner ausgiebigen Literaturrecherche erzählen solltest.
Das mache ich. Franzi, wo wir bei dieser Frage sind, da wollte ich doch eigentlich zur Planung noch was sagen. Denn ich denke, um euch mal mitzunehmen, Folgendes. Wir haben letzte Folge, haben wir behauptet, wir würden das nächste Format, was wir machen würden, wäre die queere Bachelorette, nämlich, ich habe vergessen, wie sie heißt, Stella. Dann haben wir erfahren, Stella beginnt wahrscheinlich jetzt im Spätsommer. Das heißt, wir müssen ein bisschen umdisponieren und ich würde denken, dass tatsächlich Princess Charming unser nächstes Format ist, nämlich im Juli. Das sind ja auch nur noch 2 Wochen bis zum Juli. In der Zwischenzeit bis dahin machen wir noch ein Q&A, also Q&A Teil 2, machen Temptation Island fertig, dann kommt Princess Charming und dann im August kommt ja schon der Sommerdschungel. Und da müssen wir mal gucken, was wir im Sommerdschungel machen. Das kommt täglich.
Dina, wie soll ich meine Doktorarbeit aufschreiben?
Für mich hast du schon den Ehrendoktor.
Ich danke dir. Am besten wirst du noch Professorin, damit du mir den auch offiziell erteilen kannst.
So machen wir. Ich würde sagen, damit kommen wir zur nächsten Frage.
Okay, Dina. Und zwar hat uns eine Zuhörerin gefragt, woher wir eigentlich die Daten für unsere ganzen TV-Analysen bekommen. Sie meint damit vor allen Dingen die Sendezeitanalysen, weil sie sich echt vorstellen kann, wie aufwendig das sein muss, mit einer Stoppuhr vor dem Fernseher zu sitzen. Was sagst du dazu?
Ich habe so gehofft, dass die Frage kommt, denn ich möchte wirklich gerne darüber sprechen. Also, ich würde sagen, ich bin unsere Hauptdatenbeauftragte und die Daten für den Follower-Zuwachs. Das sind Daten, die tracken wir. Also wir machen halt meistens 1 oder 2 Mal die Woche, dass wir einen festen Tag und eine feste Uhrzeit haben und dann halt immer ganz klassisch, ganz altmodisch die Instagram-Profile durchgehen und mal aufschreiben, wie viele Follower die haben. Und dann dokumentieren wir das in unserem kleinen Excel-Sheet. Das ist zu den Follower-Daten. Dann solche Daten, solche historischen Daten, also wie viele Gewinner kommen woher, wer hat in welchen Formaten schon mal teilgenommen, das sind einfach Sachen, da frage ich Google. Das google ich ganz viel und mache das dann in unser Excel-Sheet. Also das mache ich auch händisch und mit ganz viel Detektivaufwand. Und dann das dritte, die Sendezeitanalyse. Und das behandle ich tatsächlich, als ob es wirklich ein psychologisches Forschungsprojekt ist. Und die Zuhörerin stellt sich das tatsächlich eigentlich ganz akkurat vor. Denn was würde man in der psychologischen Forschung machen? Wir machen das ja schon ganz oft, dass wir uns auch Videos angucken. Also ich glaube, vor allem die EntwicklungspsychologInnen machen das ja oft, ne? Wenn die so Studien an Kindern machen, dass die halt Kinder und ihre Eltern filmen und dann setzen die sich irgendwie mit einem Forschungsteam vor diese Videos und kodieren alles durch und sagen, haben dann verschiedene Kodierungen für das ist liebevolles Verhalten, das ist nicht liebevoll und so weiter und so fort. Und dann machen die es halt ja auch oft, dass die gucken, wie sind die Kriterien, sind die verständlich oder nicht, machen mit verschiedenen Ratern das. Und genau diesen gleichen Forschungsprozess haben wir auch mit den Sendezeitanalysen gemacht. Das heißt, wir haben uns vorher hingesetzt und haben klare Kriterien definiert. Also wir haben gesagt, was gilt als Sendezeit? Und da haben wir das so definiert, dass es halt immer die Zeit ist, wo eine Person wirklich im Fokus ist, wo die Hauptperson einer Situation ist. Dann haben wir noch definiert, was gilt nicht als Sendezeit. Das sind dann solche Sachen wie, wenn man daneben sitzt, wenn jemand im Fokus ist oder wenn man durchs Bild läuft. Und dann haben wir angefangen, das zu kodieren. Und ich hatte immer einen ganz hervorragenden Forschungshelfer, nämlich meinen Partner. Der ist auch im weitesten Sinne Wissenschaftler. Der nimmt das wahrscheinlich noch ernster als ich, kann man sagen, weil der ein ganz genauer Typ ist. Und dann haben wir uns vor den Fernseher gesetzt und haben einfach mal loskodiert. Und tatsächlich war es schon aufwendig.
Tina, aber du untertreibst maßlos. Es ist der Punkt gekommen, an dem ich volle Ehrlichkeit unserer Kohorte gegenüber beweisen möchte. Und zwar, ich hatte bisher wirklich mit diesem Kodieren nichts zu tun. Dann kam ein Fernsehteam zu uns nach Hause, das uns bei unserer Arbeit aufgenommen hat. Ich meine, in der Doku wurde das am Ende alles nicht gezeigt, weil die auf diese Vorwürfe gestoßen sind. Aber das war der Moment vor laufender Kamera, als ich das erste Mal mit diesem Kodieren wirklich konfrontiert war. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Was macht Dina und ihr Partner da bitte die ganze Zeit? Es ist so viel Arbeit, das alles unbezahlt. Es ist ein bisschen mental. Aber ich lieb's. Ich liebe das Engagement für unsere Kohorte.
Franzi, danke dir. Wir hatten schon auch Spaß. Wir haben dann tatsächlich die Leute auch aufgeteilt. Und wir haben am Anfang, das macht man auch bei der Forschung, dass man halt so eine Inter-Rater Reliability ausrechnet, ne? Dass man halt, dass zwei Leute das gleiche kodieren und man dann ausrechnet, wie ähnlich kodieren die das. Und dann hat man halt so einen Cut-off-Score, dass man halt sehen kann, okay, machen die das tatsächlich ähnlich? Und wenn zwei Leute das ähnlich machen, geht man davon aus, okay, die Kriterien sind gut definiert. Und wenn zwei Leute halt mit völlig unterschiedlichen, wenn zwei Leute die gleiche Sequenz sehen, aber mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dann kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht müssen wir uns nochmal absprechen, was genau ist jetzt eigentlich tatsächlich Sendezeit. Aber ja, Franzi, es war aufwendig. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt mit meiner psychologischen Forschung mal vergleiche und wie viele Stunden ich schon alleine damit verbracht habe, Versuchspersonen zu finden, dann war es eigentlich ganz entspannt. Wir haben ja nur vorm Fernseher gesessen. Aber ja, es war gleichzeitig schon auch ein bisschen aufwendig, denn wir haben natürlich schon zwischendurch immer wieder pausiert und gestoppt und aufgeschrieben und die Stoppuhr neu justiert. Und deswegen mussten wir jetzt auch eine kurze Pause dazwischen machen. Also wir haben das letzte Format, das wir getrackt haben, war ja der Bachelor, ne? Und ich habe wirklich Bock, das nochmal bald wieder zu machen. Aber im Moment haben wir echt nicht so viele Kapazitäten dafür. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das, sobald wir ein bisschen mehr Geld hiermit verdienen und dann vielleicht ein oder zwei StudentInnen einstellen können, die wir dafür bezahlen können, dass die das vielleicht mit uns zusammen machen. Denn was mich auch nochmal wirklich interessiert, wir haben ja jetzt einfach nur Sendezeit oder Nicht-Sendezeit kodiert, aber ich hätte gern, dass die Sendezeit auch noch eingeteilt wird in verschiedene Kategorien, also zum Beispiel Streit, Sex, Nacktheit, Liebe, lustig sein, so dass man halt nicht nur sehen kann, okay, führt mehr Sendezeit zu mehr Followern, sondern halt auch sowas wie führt mehr Streit zu mehr Followern oder führt mehr Sex zu mehr Followern. Weil ich finde, das hat man zum Beispiel bei Are You The One, war das zumindest so mein Bauchgefühl, das kann ich jetzt nicht mit Daten belegen, aber da hatte ich das Gefühl, dass die Lina zum Beispiel ja jetzt nicht für viel Streit gesorgt hat, aber trotzdem hat die ja einiges an Sendezeit abgekriegt, einfach weil die so lustig war und sympathisch.
Ja, voll. Oder ich denke jetzt auch gerade an die Gewinnerin zumindest der FollowerInnen von Temptation, das war ja die Marie.
Mhm.
Wir wissen nicht, ob die jetzt auch am meisten Sendezeit bekommen haben, denn dieses Format haben wir ja nicht getrackt. Aber das war ja auch eine ganz friedliche Seele, die eigentlich wirklich wenig Drama gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Müsste man mal testen, oder?
Wir haben auf jeden Fall noch viele Forschungsfragen. Und ich liebe Daten. Ich hätte gerne noch mehr Daten. Franzi, ich würde sagen, damit gehen wir zur letzten Frage von diesem Q&A für heute. Und zwar fragt eine Zuhörerin, wenn man bereits weiß, dass man zu toxischen Dynamiken tendiert, wie kann man eine gesunde Beziehung führen?
Ich finde, das ist eine Riesenfrage, Dina. Ich finde es auch ziemlich schwer, die so zu beantworten, weil ich glaube, das ist für jede Person irgendwie ein bisschen anders. Weil dieses ganze Konstrukt von toxischen Dynamiken, das ist ja eher sowas, ich würde sagen, Pop-Psychologisches. Deshalb würde ich sagen, das kommt erstmal drauf an, was so dahinter steht. Also fühlt man sich eher von toxischen Menschen angezogen? Oder wird man selbst eher toxisch in Beziehungen? Und dann würde ich dieses toxisch halt erstmal versuchen zu übersetzen. Also bedeutet das entweder, dass man sich von Menschen angezogen fühlt, die einem eigentlich scheiße behandeln, also wo viel Schmerz in der Beziehung für einen selber drin steckt? Oder bedeutet das, dass die Person, die jetzt die Frage uns gestellt hat, sich besonders schnell angegriffen fühlt und dann gerne Menschen verletzen möchte, weil sie halt Angst hat, selbst die Kontrolle zu verlieren und sich klein, schwach und unterlegen zu fühlen? Was ja dann eher so wäre, dass man dann so das toxische Verhalten ausführt, so wie ich das verstehe. Aber ich glaube, im Grunde ist es ja so, dass beide Verhaltensweisen, die ich jetzt mal so grob beschrieben habe, ähnliche zugrunde liegende Themen haben. Und das sind in der Regel frühe erste Bindungserfahrungen. Und das wäre auch genau der Ansatzpunkt, den ich jetzt hier hätte. Also, dass man sich halt diese Bindungserfahrung nochmal anguckt. Am besten in therapeutischer Behandlung. Das ist auf jeden Fall immer ein guter, sicherer Kontext, um sich sowas anzugucken, wenn man weiß, man hat da irgendwie so eine Tendenz für. Ist ja erstmal auch super cool, dass sie da so ehrlich ist und sich das so eingesteht, finde ich. Weil in der Regel ist es halt so, dass wir als Menschen so eine Art, ich glaube, in der Analyse nennt man das Wiederholungszwang, aber das gibt's in allen Therapieformen, soweit ich weiß, und hat dann einfach andere Begriffe. Und es geht darum, dass wir halt gerne das machen, was wir schon immer gemacht haben. Oder in der Sozialpsychologie habe ich mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, dass vergangenes Verhalten halt der beste Prädiktor ist für zukünftiges Verhalten, also die beste Vorhersagekraft dafür hat, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Und das ist halt so, weil sich das Alte, das, was wir schon immer gemacht haben, vertrauter anfühlt als was Neues und dadurch auch eigentlich immer besser oder zumindest sicherer, weil wir das halt schon kennen. Und so ist es auch so ein bisschen mit so Bindungsmustern, dass halt, wenn wir erste Bindungserfahrungen machen, die einfach nicht sicher sind, dass es dann häufiger ist, dass wir immer wieder in solchen Bindungen landen, weil, ich sag mal, der Schmerz, der damit zusammenhängt, der ist halt vertraut. Und das fühlt sich dann, das hört sich so krass an, aber es fühlt sich dann halt besser an als was Neues, was wir noch nicht kennen. Und deshalb ist halt das Einzige eigentlich, was man dagegen machen kann, sich diese alten Wunden wirklich anzugucken und davon zu heilen im weitesten Sinne. Das hört sich jetzt super grob an und therapeutisch steckt da sehr, sehr viel mehr drin. Und wir betonen hier auch immer wieder, wir beide, Dina, du und ich, wir sind keine Psychotherapeutin. Das heißt, wir könnten das auch gar nicht, wir wären gar nicht dazu befähigt, das jetzt mit jemandem sozusagen so durchzuführen. Aber ich glaube, grob kann man sagen, dass das so wäre, dass man sich diese Muster anschaut und, wenn man möchte, auch die alten Situationen, in denen man sich nicht sicher gefühlt hat und dann überlegt, okay, was hätte ich da gebraucht oder was brauche ich jetzt eigentlich in den Bindungen? Und dann versucht, sich das selber zu geben. Das ist aber ein harter Prozess, alles in allem, Dina. Und wir wissen alle, Therapieplätze sind rar. Vielleicht haben wir da bald eine Idee für unsere Kohorte. Ist schon mal ein kleiner Teaser, wie der Zugang zu psychologischer Beratung vereinfacht werden kann.
Und Franzi, bis dahin will ich noch kurz einwerfen. Einer meiner Lieblingszitate ist ja, Anekdoten ersetzen keine Daten. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber ich habe eine lustige Anekdote. Denn ich glaube, ich habe in der Vergangenheit, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, kann man, was ich so durchgespielt habe, schon wahrscheinlich als toxische Dynamiken bezeichnen. Auf jeden Fall wurde es nie langweilig. Nicht mit mir und auch nicht mit den Menschen, die ich so gedatet habe. Ich will es jetzt nicht so laut sagen, weil ich denke mir jeden Tag, oh Gott, nicht, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich glaube, dass ich jetzt eigentlich in einer mehr oder weniger gesunden Beziehung auf einmal bin. Also ich glaube, dass das schon auf jeden Fall möglich ist, sich aus so einem Muster zu lösen.
Ich bin mir da auch sicher. Ich glaube, man muss irgendwann einfach nur so angepisst sein von diesem Schmerz und diesem Drama, dass man die Ruhe bevorzugt.
Vielleicht, was mir auch geholfen hat, ist, dass ich jemanden gefunden habe, der gar nicht toxisch ist. Jetzt bin nur noch ich toxisch.
Dina, du bist, glaube ich, zu streng zu dir.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Scherz. Nur ein bisschen.
Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, so in meinen eigenen, eventuell ein bisschen toxischen Vergangenheiten auch, ist, dass immer dann, wenn eine neue Person in mein Leben gekommen ist und ich das Gefühl hatte, das ist das Krasseste. Diese Person, mit der kann ich die Welt erobern. Das ist das Krasseste, was mir je passieren konnte. Und die heftigste Anziehung, die ich je erlebt habe, dass immer dann mein Kopf eigentlich die Informationen, die ich nicht hatte über die Person, weil im Grunde kennt man die Menschen ja nicht, mit den Lücken gefüllt hat einer perfekten Symbiose. Und was ich über mich lernen durfte, ist, dass immer das eigentlich ein Scheißzeichen ist. Ich glaube, der Dalai Lama hat mal gesagt, dass Liebe eigentlich ruhig ist oder sowas. Und ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass Liebe eigentlich da entsteht, wo es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so feurig wirkt.
Ich will hier einmal kurz die Spielverderberin sein. Ist ja Dalai Lama, hat der nicht auch neulich irgendwas ganz Fragwürdiges gemacht?
Ja, voll. Der hat irgendwie Kinder seine Zunge anfassen lassen.
Oh, okay. In Zweifelsfall, wir machen es hier nicht beliebt bei unseren christlichen ZuhörerInnen oder nicht nur den christlichen, den religiösen ZuhörerInnen. Ich würde sagen, im Zweifelsfall religiöse Führungspersonen muss man wahrscheinlich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen.
Ich glaube, dass man Menschen, die sehr stark nach Macht streben, einfach mit Vorsicht genießen muss. Und das ist halt überall der Fall.
Franzi, was für ein schöner Abschluss. Ich gucke auf unsere Uhr. Da steht, wir haben jetzt schon 1 Stunde und 11 Minuten aufgenommen. Wenn wir die ganzen Liebesbekundungen herausschneiden oder zumindest 95% der Liebesbekundungen, dann sind wir, glaube ich, bei 45 Minuten.
Okay, perfekt. Wir müssen aufhören.
Franzi, damit verabschieden wir uns für Teil 1 vom Q&A. Der zweite Teil vom Q&A, der kommt nächste Woche. Ich möchte ganz kurz eine Vorausschau geben, was wir da für Themen noch haben. Warum sind so lustige Typen wie Calvin Klein und Yasin so beliebt beim Publikum? Habe ich geliebt, diese Frage. Dann reden wir auch noch über Manipulationstechniken in der Kommunikation und auch nochmal über Pick-Me-Girls.
Das ist auch unser Lieblingsthema, oder? Pick-Me-Girls.
Franzi, das ist mein Lieblingsthema aller Zeiten. Man sagt ja auch, Research is Me-Search.
Dina, ich freue mich auf das nächste Q&A mit dir.
Bevor wir auf Wiedersehen sagen, möchten wir unbedingt noch sagen, wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir gemeinsam schaffen, dass die Menschen, die keinen Bock auf die Liebe haben, wenn die nicht mehr so viel Raum kriegen, das heißt, ihr könnt gerne zu Apple Podcast gehen und mal was Nettes schreiben. Da würden wir uns riesig freuen. Wenn ihr schon mal da seid, gebt uns gerne auch noch 5 Sterne. Auch bei Spotify, bei Podimo einen Daumen nach oben. Abonniert uns überall, folgt uns überall.
Oh, Dina, und ich habe noch kurz ein Announcement hier zu machen. Die Folge kommt ja, glaube ich, am Mittwoch raus. Und am Dienstag darauf, da werde ich das erste Mal aus meinem Buch vorlesen. Das heißt, falls jemand aus der Kohorte, aus Köln und der Umgebung kommt, dann kommt doch vorbei. Das Ganze wird im Kunsthafen stattfinden. Aber ich werde das alles auch nochmal auf Instagram posten. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt.
Geil, wir werden es teilen. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.